So. Also. Vor einem Jahr hat mich Virya angefragt, ob ich im Sinne von Anusatthitana, also der sechs häufigen Betrachtungen, etwas über die Devas und ihre Eigenschaften, also die sechste Reflexion über die himmlischen Wesen und inwieweit wir ihren Eigenschaften nahegekommen sind, Dev Anusatim Bhavati, zusammenfassen könnte. Gleich im Voraus, das war kein einfaches Unterfangen, da die Quellen zu den Eigenschaften der Himmelswesen nicht sehr ergiebig sind und man ihre Wesenheit aus den Lehrreden herauslesen muss. Ich habe im Weiteren die Aufnahmen der Vorträge von Virya abgehört, um ähnlich zu verfahren, damit alle Anusati in der Form zusammenpassen, musste mich dann aber entschließen, es so zu verfassen und vorzutragen, wie ich es kann und wie es in meinen Möglichkeiten steht. Für Westler sind Devas und Anderswelten eine zwiespältige Angelegenheit. Die einen haben ein Gefühl dafür und erkennen die Aussagen in allen Religionen. Die meisten lehnen sie einfach als überholt ab, passt nicht in unsere rationale Welt, war nur etwas für Minderbegabte. Aber hätte der Buddha damals vor 2500 Jahren unter dem Bodhibaum erkannt, dass es kein Weitersein nach dem Tode gibt, keine Anderswelten, keine hellen Höhen und dunklen Tiefen, er wäre wohl sitzen geblieben und hätte gedacht, dass ja dann alles halb so wild ist, wegen dem einen Leben und nichts bleibt. Der Erhabene jedoch hat 91 Weltzeitalter überblickt, hat die Wesen kommen und gehen gesehen, glückliche und unglückliche, immer wieder kommen und gehen, immer wieder Unterwelt und Menschentum, immer wieder Deva-Welten. Zudem hat ihn eine Devata aus dem Bereich der formhaften Selbsterfahrung, Brahma Sahampati, zum Lehren veranlasst. Und er bezeichnet sich als Lehrer der Götter und Menschen. In dieser Reihenfolge, denn mehr waren es der Götter, die dem Buddha nachfolgten und sich von ihm belehren ließen. Dazu sagt Paul Debes, ungezählte Male heißt es in den Lehrreden, dass eine Gottheit mit ihrem Glanz die ganze Gegend erhellte und vor dem Erwachten erschien. Götter melden ihm Ereignisse, sie huldigen ihm, sie stellen Fragen oder geben sich ihm als frühere Mönche und im Hause lebende Anhänger zu erkennen. Sein ganzes Leben hindurch begleiteten den Erwachten himmlische Wesen. Vor seiner Erwachung beschützten sie ihn und sprachen mit ihm. Bei seiner Schmerzensaskese wollten sie ihn vor dem Verhungern bewahren. Bei seiner Erlöschung waren Tausende von Himmelswesen zugegen, sie griffen noch bei der Beisetzung des Leichnams ein. Und es wird berichtet, dass ein Geistwesen, das wegen einer Lehrfrage von dem befragten Mönch an den Erwachten verwiesen worden war, den Mönch bat, selber mit dem Erwachten zu sprechen, da er von so vielen mächtigen Gottheiten umgeben zu sein pflege, dass es für ein einzelnes Geistwesen schwer sei, ihn anzusprechen. Es heißt, dass viele Tausende von himmlischen Wesen beim Erhabenen Zuflucht nahmen und dass bei einer einzigen Lehrdarlegung Tausende von ihnen den Stromeintritt erlangten. Darum eben wird der Erwachte der Meister der Götter und Menschen genannt. Wenn wir uns diesen Göttern und damit unserem heutigen Thema Deva Anusati annähern möchten, dann müssen wir das vielleicht ein bisschen anders angehen als bei den anderen Anusati. Denn vielen erscheinen Devas und Anderswelten als sehr fremd, manchen sogar befremdlich, wenn man darüber redet. Sie sind uns aber näher, als wir denken, auch im Verständnis. Wir verdrängen es einfach und weigern uns, das wahrzunehmen und uns damit zu beschäftigen. Wenn wir die Reihe der Anusati von hinten betrachten, dann müssen wir feststellen, dass die letztgenannten Reflexionen unserem Erfahrungsschatz näher liegen als die erstgenannten. So hatte jeder schon Frieden, meist aber keinen. Er kennt ihn also aus eigener Erfahrung von sich und seiner Umgebung. Das ist die einfache Sicht der Dinge. Virya hat ja aufgezeigt vor kurzem, dass das tiefer zu verstehen ist. Gleich verhält es sich mit Körper, Tod, Atmung und auch die Eigenschaften der Himmelswesen können wir an uns selber erkennen. Freigebigkeit und deren Gegenstück, Geiz, sind uns ebenso vertraut wie die Tugenden, auch wenn da Einsicht in das Gute und Richtige schon Widerstände und Beharren im Gewohnten hervorruft. Beim buddhistischen Freundeskreis ist die Einsicht in den Bereich der Edlen erheblich erschwert, denn nur ein Edler kann einen Edlen erkennen. Aber die Lehre ist für uns neu und daseinswandelnd, und wir müssen uns hineinarbeiten. Und der Buddha, von dem wir eigentlich ein einfaches Bild haben, unser Bild, unsere Vorstellung, entzieht sich bei genauer Betrachtung unserer Erfahrungswelt. Also die Devas und ihre Eigenschaften sind uns viel näher als einige der anderen Anusati. Denn es zeigt sich schnell, dass die Götter gar keine anderen Eigenschaften haben als wir. Die guten Eigenschaften sind sehr ausgeprägt. Ihre Gegenspieler, die schlechten Eigenschaften, sind so abgeschwächt, dass sie kaum noch in Erscheinung treten. Der große Unterschied liegt im Erleben. Erinnern wir uns an die Lehrrede A11.12, hier in der Übersetzung von Fritz Schäfer. Recht so, Mahanamu. Es ist gut für euch, edle Söhne, wenn ihr zum Vollendeten kommt und ihn fragt. Wir, die wir in Vielfalt leben, Herr, wie sollen wir leben? Wer Halsvertrauen hat, Mahanamu, kommt zu Glück und Erfolg, nicht der Vertrauenslose. Wer Energie einsetzt, kommt zu Glück und Erfolg, nicht der Kleinmütige. Wer Wahrheitsgegenwart aufmacht, kommt zu Glück und Erfolg, nicht der Unbesonnene. Wer gesammelt ist, kommt zu Glück und Erfolg, nicht der Ungesammelte. Wer weise ist, kommt zu Glück und Erfolg, nicht der Unweise. Wenn du in diesen fünf Eigenschaften gefestigt bist, Mahanamu, dann kannst du sechs höhere Dinge entfalten. Das heißt, auf dem Nährboden dieser fünf Eigenschaften lassen sich die Anusati fruchtbar angehen. Nur wer diese fünf Indriya bis zu einem gewissen Grade gefestigt hat, kann tieferes Verständnis der Anusati haben. Dabei sollte nicht unerwähnt bleiben, dass sich Indriya und Anusati gegenseitig befruchten und wachsen lassen. Anusati und Indriya stützen sich gegenseitig und gehen so Hand in Hand. Betrachten wir fortführend den für uns heute wichtigen Teil. Weiter, Mahanamu, kannst du dich der Himmelswesen erinnern. Da sind die Himmelswesen der vier großen Könige, die Himmelswesen der 33, die gezügelten Himmelswesen, die still zufriedenen Himmelswesen und es gibt Himmelswesen darüber hinaus. Die Art von Heilsvertrauen, Tugend, erfahrener Lehrkenntnis, Loslassen, Weisheit, durch welche jene Himmelswesen hier abgeschieden, dort wieder erschienen sind, diese Art von Heilsvertrauen, Tugend, erfahrener Lehrkenntnis, Loslassen, Weisheit, findet sich auch bei mir. Zu einer Zeit, zu welcher der Heilsgänger in Bezug auf sich selber sich des Heilsvertrauens, der Tugend, der erfahrenen Lehrkenntnis, des Loslassens und der Weisheit jenes Himmelswesen erinnert, hat er kein von Hinneigung, Abneigung, Blendung besessenes Herz. Aufrecht und klar ist sein Herz zu einer solchen Zeit. Devas und ihre Eigenschaften. An der Stelle können wir schon mal darüber reflektieren, dass die Art von Heilsvertrauen, Tugend, erfahrener Lehrkenntnis, Loslassen und Weisheit, durch welche jene Himmelswesen hier abgeschieden, dort wieder erschienen sind, dass diese Eigenschaften mir nicht fremd sind, sondern diese finden sich auch bei mir. Und damit, oder besser darüber, möchten wir nun eine halbe Stunde reflektieren. Dabei ist an der Stelle noch nicht die Stärke und Reinheit der Eigenschaften angesprochen, sondern es geht erstmal darum, ob sich diese Eigenschaften bei mir finden. Ich werde die für uns wichtigen Teile im Abstand von 5 Minuten vorlesen. Wer Heilsvertrauen hat, Mahanamo, kommt zu Glück und Erfolg. Nicht der Vertrauenslose. Wer Energie einsetzt, kommt zu Glück und Erfolg. Nicht der Kleinmütige. Wer Wahrheitsgegenwart aufmacht, kommt zu Glück und Erfolg. Nicht der Unbesonnene. Wer gesammelt ist, kommt zu Glück und Erfolg, nicht der Ungesammelte. Wer weise ist, kommt zu Glück und Erfolg, nicht der Unweise. Die Art von Heilsvertrauen, Tugend, erfahrener Lehrkenntnis, Loslassen, Weisheit, durch welche jene Himmelswesen hier abgeschieden, dort wieder erschienen sind, diese Art von Heilsvertrauen, Tugend, erfahrener Lehrkenntnis, Loslassen, Weisheit, findet sich auch bei mir. Zu einer Zeit, zu welcher der Heilsgänger in Bezug auf sich selber sich des Heilsvertrauens, der Tugend, der erfahrenen Lehrkenntnis, des Loslassens und der Weisheit jener Himmelswesen erinnert, hat er kein von Hinneigung, Abneigung, Blendung, besessenes Herz. Aufrecht und klar ist sein Herz zu einer solchen Zeit. zu den Himmelswesen hingereckt, geraden, klaren Herzens, aber erlangt der Heilsgänger ein Empfinden für das Heilsziel, ein Empfinden für die Wahrheit, innere Helle und Freude über die Orientierung. Dem innerlich Hellen und Freudigen kommt innerer Jubel auf. Dem innerlich Jubelnden wird der Körper still. Der körperlich Gestillte erfährt wohl. Erfährt er wohl, ist das Herz einig. Und der Erhabene fügt an, diese Erinnerung an die Himmelswesen kannst du im Gehen, Stehen, Sitzen, Liegen erwecken. Du kannst sie auch während deiner Arbeit oder mitten im Gewimmel von Kindern erwecken. Wenn wir uns in Devatanusatim Bhavati üben wollen, also in der Reflexion über die himmlischen Wesen und inwieweit wir ihren Eigenschaften nahegekommen sind, dann müssen wir logischerweise deren Eigenschaften kennen. Dazu verschaffen wir uns nützlicherweise einen Überblick, wo sich die Devas befinden, und im Weiteren, wie man dahin gelangt. Von den drei Existenzebenen, die es im Erleben gibt, so sagt Helmut Hecker in der Furt zum anderen Ufer, kennen wir nur einen kleinen Teil der ersten, der Sinnensuchtwelt, nämlich die Ebene der Menschen und Tiere und ihrer Umwelt. Die erste Welt ist die vielfältigste, bunteste und verwirrendste, die Welt der fünf Sinne. Dazu gehören drei Unterwelten, Abwege, Leidenswege, darüber sechs göttliche Oberwelten und dazwischen das Menschentum als Stätte der Entscheidung für oben oder unten. Also wenn du immer im Zwiespalt lebst, dann bist du im Menschentum richtig. Von dieser Sinnensuchtwelt sind für unsere heutige Betrachtung die Himmelsbereiche der vier großen Könige und der Götter der 33 von Maßgeblichkeit. Wir müssen aber auch das menschennahe Peterreich wegen seinen unklaren Grenzen, die keine Trennschärfe möglich machen, einbeziehen, sowie das Menschentum wegen seinen Wirkungsmöglichkeiten, von denen wir überhaupt ausgehen müssen. Leben und leben lassen, diese über mehrere Wiedergeburten hin gepflegte Haltung ist der häufigste Weg zum Menschentum. Das bedeutet, ein dreifaches Verhalten. Keine häufig allzu groben Untugenden ohne Gewissensbisse, aber Kavaliersdelikte, Unregelmäßigkeiten, bei denen man gerne fünf gerade sein lässt und Rechtfertigungen von Notlügen und Notdiebstahl. Weiter keinen völligen Materialismus pflegen, sondern ein Weiterleben nach dem Tode einkalkulieren. Und kein religiöser Zynismus mit Verhöhnung aller Jenseitigkeit nach dem Motto Religion ist Opium fürs Volk, sondern gewisse moralische Anstandsregeln beachten. Wer dagegen diese drei Dinge, grobe Untugend, Materialismus, Zynismus, über Wiedergeburten hinaus ein Wesen beherrschen, da wird das Menschentum verspielt. Wo aber Tugend gepflegt und Vorstöße schmerzlich empfunden werden, wo nicht geizig am Materiellen gehangen wird, sondern Geben Freude bereitet, wo das Dasein hinterfragt und die Weisen in Ehren gehalten werden, da wird befriedetes Menschentum bewahrt, oder im günstigeren Falle himmlisches Dasein erlangt. Der Himmel der vier großen Könige, der unterste, aller Götterbereiche, ist durch drei allgemeine Merkmale ausgezeichnet. Es ist der Menschenähnlichste, charakterlich, der Menschennächste, räumlich, und der vielfältigste und bunteste aller Himmelswelten. Die dortigen Wesen sind untereinander charakterlich so verschieden wie die Menschen. Vom Feinsten bis zum Groben reichend. Es gibt da Götter im Aufstieg, die sich weiter läutern, und es gibt da Götter im Abstieg, die übermütig oder lässig werden. Das allgemeinste Merkmal dieses Bereiches ist, dass es, ebenso wie im Menschentum, noch Berufspflichten und Verantwortungen gibt und damit soziale Stände. Es gibt hier auch nicht, wie bei den anderen sinnlichen Göttern, einen Alleinherrscher. Statt eines einzigen Oberhaupts gibt es nur ein Kollektiv, die vier Maharajas, große Könige, die wieder viele einfache Rajas, kleine Könige und Fürsten, unter sich haben. Sie alle aber sind wiederum dem nächst höheren Bereich der 33 Götter untertan. Da die meisten Menschen, die überhaupt durch ihre Tugendläuterung das Menschentum übersteigen, nicht höher als in diesem Bereich gelangen, ist er für die Betrachtung über ein nächstes Leben am wichtigsten. Die vier großen Könige stehen in diesem Bereich vier verschiedenen Naturreichen vor, respektive sind dafür verantwortlich. Da hätten wir das Naturreich der Wassergeister. Sie sind im niedersten Himmel die wiederum niedersten Wesen. Ihre Funktion ist die Ordnung des Wasserhaushalts der Erde. Weiter der Bereich der Machtgötter. Sie sind diejenigen, die nicht selten durch ihre relative Macht zum Übermut und zur Schadenfreude verführt werden. Ansonsten aber sind diese Götter gerade Schutzgeister und Schutzengel, die Menschen vor bösen Geistern behüten und zu guten Werken beeinflussen. Dann die Erdgeister. Dies sind solche, die keine besonderen negativen Dinge in ihrem Bereich kennen, aber andererseits auch keine besonders positiven. Ihre Funktion hat mit dem Erdelement, den Erdstrahlen, den Mineralien zu tun. Hier wirken sie regulierend. Vom feinstofflichen Bereich aus die energetische Seite der Grobstofflichkeit beeinflussen. Und als viertes das Naturreich der Elfen. Die Feen und Naturgeister im engeren Sinn sind die relativ besten und tugendhaftesten in dieser unteren Götterklasse. Sie sind auch die liebenswürdigsten, ein heiteres Völkchen, wie Oberons Gefolge in Shakespeares Sommernachtstraum. Ihre Funktion ist die Pflanzenwelt, die Fürsorge für die grüne Lunge der Erde. Sie leben und wirken in den Pflanzen, in Bäumen und Blumen, wie der Erwachte in D32 beschreibt. Viele Berichte über ein Vorleben des Buddha bei den vier großen Königen besagen, dass er dort immer nur in dieser Klasse erschien, und zwar als Baumgott. Schon ein wenig mehr an Tugend, Herzensreinheit und Weite des Horizonts, als es nötig ist, um zu den vier großen Königen zu kommen, führt zu den im engsten Kontakt mit diesen lebenden nächsten Göttern, den Göttern der 33. Diese haben keine anderen Eigenschaften als die Götter der vier großen Könige, sondern die gleichen Eigenschaften sind verfeinert und vertieft, oder ihr Wissen ist größer. Sie herrschen nicht nur in den vier Elementen wie die vorigen, sondern über die kosmischen Kräfte, über Himmel, Sonne und Mond, Donner und Wolken. Ihr Bereich wird von denen, die ihn erlebt haben, wie das Paradies geschildert. So wie die Menschen sich dies vorstellen. In Schönheit und Harmonie, ohne Sorgen und Leiden, leben sie heiter und glücklich in ihrem Himmelreich und genießen die Früchte ihres guten Wirkens für lange Zeiten. Alles ist bei ihnen feiner, würdiger, erlesener als bei den Menschen. Die Götter der 33 bieten von der Fülle möglichen Reichtums her das Nonplusultra an sinnlicher Erfüllung. Mehr aber gibt es davon so nicht. Deshalb geschieht auf dem Höhepunkt der sinnlichen Erfüllung, dem Paradies der Götter der 33, Folgendes. Manche dieser Geistwesen können spüren, dass weniger Begehren gerade mehr Wohl bringt. Die Maxime heißt dann für sie nicht mehr mehr haben, sondern nicht mehr mehr haben wollen. Das ist die Zäsur zwischen Göttern der 33 und den gezügelten Göttern. Die beginnen schon mehr nach innen zu schauen. Und dieser Schritt fällt umso einfacher, wenn man sich im Menschentum schon auf Loslassen geübt hat. So sagt Plutarch, wer wenig bedarf, der kommt nicht in die Lage, auf vieles verzichten zu müssen. Wenn wir uns weiter an die Eigenschaften der Devas herantasten wollen, dann müssen wir grundsätzlich vom Schwarz-Weiß-Denken wegkommen. Von den Gegensätzen untugendhaft, tugendhaft, von Gier und Enthaltsamkeit. Denn dann gäbe es nur Himmel und Hölle. Tatsächlich ist aber alles gemischt, sind die Übergänge fließend und die Erlebensweisen so vielfältig, wie es Wesen gibt. Daher ist eine Abgrenzung von Petta, Mensch, Deva nur in den zentralsten Eigenschaften im Erleben möglich. In dem Sinne sagt Plotin, wer den Menschen in sich bewahrt hat, wird wieder ein Mensch. Wer sich nur den sinnlichen Empfindungen überlassen hat, wird ein Tier, und zwar ein wildes Tier, wenn seine sinnlichen Empfindungen mit Zorn gepaart waren. Es heißt mit Recht, dass wir unseren Dämon selbst wählen, denn durch die Art unserer Lebensführung wählen wir die höhere leitende Macht. Dies meint das Herz, das einen bei günstiger Lebensführung in höherem Dasein wiedererscheinen lässt, bei nur mäßig besserer Lebensführung auch nur wenig über dem Menschentum. So klagt Vesavanu, einer der vier großen Könige, in D32 über seine niedere Gefolgschaft. Er sagt, der Mehrzahl nach aber, o Herr, sind eben die Yakus dem Erhabenen abgeneigt. Und warum sind sie das? Der Erhabene, o Herr, zeigt ja eine Satzung, die Lebendiges umzubringen vermeiden lehrt. Die Nichtgegebenes zu nehmen vermeiden lehrt. Die Ausschweifung zu begehen vermeiden lehrt. Die Lüge zu sagen vermeiden lehrt. Die berauschende und berückende Getränke, betäubende und betörende Mittel vermeiden lehrt. Der Mehrzahl nach aber, o Herr, sind eben die Yakus, Lebendiges umzubringen, nicht ungewohnt. Ausschweifung zu begehen, nicht ungewohnt. Lügen zu sagen, nicht ungewohnt. Berauschende und berückende Getränke, betäubende und betörende Mittel zu gebrauchen, nicht ungewohnt. Da ist ihnen das unlieb und unangenehm, wenn der Erhabene dies zu meiden lehrt. Jakko ist eine weitläufige und schwer einzuordnende Gruppe von Geistern im Gefolge Vesavanus. Sie finden sich knapp über dem Menschentum, werden meist als raue Burschen beschrieben und man wundert sich manchmal, was die im Himmel verloren haben. Im Yakka-Samyutta kommen einige übermütige solcher Yakkas vor. So will ein Yakka in S10.3 in Erfahrung bringen, ob der Erhabene ein Mönch oder nur ein Mönchlein ist. Er muss also eine Ahnung vom rechten Mönchstand haben. Er treibt dann einigen Schabernack mit roher Rede gegenüber dem Erhabenen, stellt dann aber, nachdem er überzeugt wurde, ganz tiefsinnige Fragen. So auch in S10.12 und anderen Lehrreden. Einige Yakkos verkünden dann, man möge doch auf den Buddha hören, und andere erklären, dass sie in Zukunft in seiner Nähe weilen werden, zu seinem Schutze und um weiterer Belehrungen willen. An der Stelle sollten wir in unsere Reflexion der Eigenschaften der Devas die Erkenntnis einfließen lassen, dass die Vorstellung von fast unerreichbaren, edelsten und perfektesten Eigenschaften der Devas überhöht ist und dass wir ein realistischeres Bild der Himmelswelten, die auch verschiedene Grade der Lauterkeit in aufsteigender Form aufweisen, walten lassen und im Bereich des Erreichbaren bleiben. Und dennoch, eigentlich ist das ein bisschen popelig. Eigentlich sind die Gefilde der Wassergeister, Machtgötter, Erdgeister und Elfen mit ihren zwiespältigen Eigenschaften nicht das, was uns anzieht. Nicht die Eigenschaften, die unser Herz erheben. Unsere Ideale haben mehr Strahlkraft. Aber leider haben unsere Ideale keine Standkraft. Wir werden bei jeder Kleinigkeit von unschönen Anwandlungen durchflutet. Und wir würden uns glücklich schätzen, wenn die heftigsten Launen nicht mehr auftauchen würden. Es wäre doch so einfach. Nicht soll mein Gemüt verstört werden. Kein böser Laut meinem Munde entfahren. Freundlich und mitleidig will ich bleiben. Liebevollen Gemütes, ohne heimlichen Groll. Aber auch da strauchen wir und es will uns kaum gelingen, diesen Merkvers zu unserer geistigen Heimat zu machen. Bei den Devas ist diese Gemütshaltung Dauerzustand. Denn wenn sich ihr Gemüt verdunkelt, dann verdunkelt sich augenblicklich auch ihr Erleben und ihre Umgebung. Es ist vorteilhaft, wenn wir uns den nüchternen Bericht von Ilse Karnotzki anhören, welche aus ihrer tiefen Lehrkenntnis heraus ein realistischeres Bild der Deva-Welten hat. Sie sagt, die Frucht der Verheißung, dass man mit den 5 Halsfähigkeiten, Indriya, zu der Art der beschriebenen Himmelswesen hin wachsen kann, ist nur auf dem Nährboden der anderen 5 Entwicklungsetappen der unübertrefflichen Erinnerungen möglich. Wer Vertrauen zum Erwachten gefasst hat, wer der Lehre anfängt nachzufolgen, wer Tugenden erwirbt, die ihm über die Sinnensucht hinaus wachsen hilft. Wer am Loslassen immer mehr Freude und Befriedigung erfährt und die Daseinsgesetze mit Klarblick sieht, dessen Lebensweg wird ihn zwangsläufig hier schon und nach dem Tode in eine feine, helle Erlebensweise führen. die wir himmlisch nennen. Beim Übergang im Tod bleibt das Grobstoffliche zurück und das Feine, Helle, Leichte, Schöne zeigt sich unmittelbar an der wahrgenommenen Helligkeit, Leichtigkeit, Feinheit und Schönheit ihrer Weltwahrnehmung. Warum empfiehlt uns der Erwachte, sich an die Himmelswesen zu erinnern? Es ist die anziehende, aufwärtsziehende Wirkung dieser Vorstellungen, die im Bereich des menschlichen Strebens liegen. Und sie sind aufmunternd, anregend zum Heilsamen. Sie fordern auf, hinzuschauen, ob sich bei mir auch solche Art der Heilsfähigkeiten findet. In welchem Grad auch immer. Das kann man sehen lernen. Vor allem, wenn man Rückschau hält auf die zurückliegenden Jahre und Jahrzehnte. Was sich verändert hat zum Besseren, Helleren und zum Klareren. Dann kann er sie auch bei sich finden. Das erfreut und beruhigt den Nachfolger auf seinem Weg. Und dass die Freude sich so steigern kann, dass sie zu innerem Jubel anschwillt, gar bis zur Herzenseinigung, liegt in der Ausbildung der Heilsfähigkeiten auf dem Wege der Nachfolge. Das macht Mut und gibt Zuversicht. Und für viele Nachfolger ist diese Erinnerung ein freudiger Ansporn. Mein Bild von Himmel ist derzeit noch die Vorstellung des Wegfalls des schwerfälligen und dichten, anfälligen Körpers, um dessen Erhalt und Pflege sich alles dreht im Menschentum. Geburt, Aufzucht, Schule, Beruf, Haus und Besitz, Hab und Gut. Alles, alles, nur um diese Körpermaschine bei Laune zu halten, mit der unausweichlichen Aussicht auf Krankheit und Tod. Wie viel angenehmer ist die Vorstellung, an lieblichen Plätzen zu weilen, mit leichtem, feinstofflichen Körper, ohne Hitze, Kälte, nur laue, angenehme Frühlingswärme. Wann immer man will, zu jeder Zeit zu den Plätzen in Gedankenschnelle kommen zu können, wo Sangha, Freunde beisammen sind, um gute Lehre zu hören, ohne Müdigkeit, ohne Rückenschmerzen, ohne Hunger, ohne Durst, ohne Verdauungsbeschwerden und ohne schweren, dumpfen Kopf, ohne Zeitdruck, ohne Verpflichtungen, ohne Missverständnisse durch unterschiedliche Sprachmuster und Ausdrucksmöglichkeiten, sondern die Übermittlung der Lehre unmittelbar von Herz zu Herz und Geist zu Geist zu haben. Und dabei das Wissen von endgültiger Gesichertheit im Herzen. Das ist für mich derzeit ein anziehendes Himmelsbild. Es dürfen auch schöne Reisen sein. Auch ein Himmelskonzert ist noch nicht von meiner Wunschliste gestrichen. Auch Himmelsfeste sollen was Wunderschönes sein. Doch die anziehendste Vorstellung ist die obgenannte, der Blick auf die Entwicklungsmöglichkeiten unter viel leichteren Bedingungen. Das scheint mir ein lohnendes, wohltuendes Zwischenziel auf dem Weg zum höchsten Wohl zu sein. Soweit die schöne Ausführung von Ilse Karnotzky, welche sich da vorsichtig gehalten hat. Der Buddha hat es in A371 völlig unverblümt ausgedrückt. Armselig ist selbst Königsherrschaft der Menschen angesichts himmlischer Freuden. Zusätzlich gilt zu bedenken, wären wir vor 200 Jahren im deutschsprachigen Raum geboren, dann hätte es keinen Buddha gegeben. Das war da unbekannt. Wären wir vor 100 Jahren geboren, dann wäre der Buddha vielleicht in unser Blickfeld gelangt, denn es tauchten die Übersetzungen langsam auf. Heute sind wir dem Buddha und der Lehre schon näher. Es ist in unserem Sprachraum alles Wesentliche zugänglich und ist grundsätzlich aufgeschlossen und dargelegt. Man muss nur zugreifen wollen. Das kann aber noch besser werden. In den Himmelswelten gibt es noch Wesen, die dem Buddha selber Lehren gehört haben, und wir können uns so noch näher an die Buddha-Quellen hinarbeiten. Wir können uns in unserem Streben also allein schon dahin verbessern, dass der Buddha und seine Lehre immer konkreter und näher wird und wir uns immer tiefer in den Kreis begeben. Das ist doch wohl ein lohnendes Ziel. Für unsere Reflexion der Eigenschaften der Devas ist hier zu erkennen, dass es nicht unerreichbare Eigenschaften sind, dass sie sich alle bei uns auch finden. Vielleicht noch nicht in der nötigen Reinheit und Ausgeprägtheit. Und wir können darüber reflektieren, dass wir den Devas vielleicht näher sind, als wir dachten. Wenn wir nun betrachten, welche Wege zu den Devas leiten, welche Eigenschaften im Menschentum zu himmlischem Erleben führen, dann müssen wir feststellen, die Wege sind die Entwicklung der himmlischen Eigenschaften an und für sich. So sagt der Erhabene in M12, und die Himmelswesen kenne ich und den zu den Himmelswesen führenden Weg und die zu den Himmelswesen führende Vorgehensweise, durch deren Pflege man nach Versagen des Körpers jenseits des Todes an Orte himmlischer Freude gelangt. Auch diesen Weg kenne ich. Die zu den Himmelswesen führende Vorgehensweise durch deren Pflege. Dabei hätten wir schon großen Erfolg, wenn es uns gelänge, statt himmlischer Eigenschaften zu entwickeln, nur schon unsere schlechten Eigenschaften zu verdünnen. Denn bei den sinnlichen Göttern ist nur die Grobheit gewandelt, nicht aber die Sinnensucht selber. Sinnenzügelung führt in brahmische Welten. Wenn wir uns an unsere Lehrrede erinnern, die Art von Heilsvertrauen, Tugend, erfahrener Lehrkenntnis, Loslassen, Weisheit, durch welche jene Himmelswesen hier abgeschieden, dort wieder erschienen sind, diese Art von Heilsvertrauen, Tugend, erfahrener Lehrkenntnis, Loslassen, Weisheit, findet sich auch bei mir. Die hier aufgezählten Eigenschaften sind die 5 Heilsfähigkeiten, wie sie der Buddha in vielen Lehrreden, so in M68, M96, S55, 21 und an anderen Stellen den Hausleuten erklärt hat. Sie entwickeln sich beim Gehen des Weges zu Heilskräften und zu Heilsstärken. Zu einer Zeit, zu welcher der Heilsgänger in Bezug auf sich selber sich des Heilsvertrauens, der Tugend, der erfahrenen Lehrkenntnis, des Loslassens und der Weisheit jener Himmelswesen erinnert, hat er kein von Hinneigung, Abneigung, Blendung besessenes Herz. Aufrecht und klar ist sein Herz zu einer solchen Zeit. Also zu so einer Zeit, in der uns diese Reflexion gelingt, ruhen unsere schlechten Eigenschaften. Wie sollte da nicht Wohl entstehen? Zu den Himmelswesen hingereckt, geraden, klaren Herzens aber, Mahanamo, erlangt der Heilsgänger ein Empfinden für das Heilsziel, ein Empfinden für die Wahrheit, innere Helle und Freude über die Orientierung. Dem innerlich Hellen und Freudigen kommt innerer Jubel auf. Dem innerlich Jubelnden wird der Körper still. Der körperlich Gestillte erfährt Wohl. Erfährt er Wohl, ist das Herz einig. Aber da haben wir es ja schon. Das Gefühl, das Empfinden, das bei meiner Erinnerung an meine himmelswärts ziehenden Eigenschaften entsteht, bei dem innere Helle und Freude entsteht, das ist das Empfinden der Devas. Dadurch kommt innerer Jubel auf. Wird der Körper still, wird das Herz einig. Wo das nicht geschieht, da sind meine Eigenschaften eben noch nicht devahaft und ich habe noch keine Verwandtschaft mit ihnen. Gehöre also gemütsmäßig auch noch nicht zu ihnen. Dabei fällt auf, dass man sehr wohl bei Christen wie auch bei Hindus und Muslimen Ergriffenheit und Entzücken beobachten kann. Buddhisten sitzen dagegen immer ziemlich gestreng und unbewegt da. Vielleicht sollten wir es mit der inneren Erhebung doch ernst nehmen und unser Augenmerk mal darauf richten. Zumindest ein zufriedenes Lächeln sollte man in den Gesichtern der Meditierenden erkennen. Auch wenn wir uns die 10 heilsamen Wirkensfährten, Kusala, Kamapata, betrachten, dann erkennen wir in ihnen nicht nur einen Übungsweg, sondern auch die Eigenschaften, welche die Devas entwickelt haben, himmlische Eigenschaften. So heißt es in A10, 176, heilsamer Wandel dreifach in Taten, Stock und Waffe ablegend, ist er von Zartgefühl und Liebe erfüllt. Für alle Wesen und Geschöpfe empfindet er Wohlwollen und Mitgefühl. Was da ein anderer im Dorfe oder Walde an Hab und Gut besitzt, dieses ihm nicht Gegebene eignet er sich nicht in liebischer Absicht an. Er vergeht sich nicht gegen Mädchen, die unter der Obhut von Eltern oder Verwandten stehen, die unter dem Schutz der Religionsgemeinschaft, des Gesetzes stehen, die einem Gatten versprochen oder anverlobt wurden. Heilsamer Wandel vierfach im Reden. Er meidet Lügen, so spricht er weder um seinetwillen noch um anderer Willen, noch um irgendeines weltlichen Vorteils Willen, eine bewusste Lüge. Er meidet Zwischenträgerei. Was er hier gehört hat, erzählt er dort nicht wieder, um diese zu entzweien. Und was er dort gehört hat, erzählt er hier nicht wieder, um jene zu entzweien. Eintracht liebt er. An Eintracht findet er Freude und Gefallen. Und Eintracht fördernde Worte spricht er. Er meidet rohe Rede, milde Worte, die dem Ohre angenehm sind, liebreich zu Herzen gehend, höflich, viele erfreuend. Solche Worte spricht er. Er meidet törichtes Geschwätz. Er redet zur rechten Zeit, sachlich, zweckdienlich, angemessen und sinnreich. Heilsamer Wandel, dreifach im Denken. Was ein anderer an Hab und Gut besitzt, danach giert er nicht. Er ist hasslos in seiner Gesinnung, trägt unverdorbene Gedanken in seinem Herzen. Als wie, ach, möchten doch diese Wesen ohne Übel und Beschwerden sein und ein leidloses, glückliches Leben führen. Er hat die rechte Erkenntnis. Gaben, Spenden und Opfer sind nicht wertlos. Es gibt eine Frucht und Folge der guten und bösen Taten. Es gibt sowohl diese Welt wie die nächste Welt. Es gibt in der Welt Asketen und Priester von rechtem, vollkommenem Wandel, die diese Welt wie die nächste Welt selber erkannt und erfahren haben und sie erklären können. Jetzt ist es nicht so, dass einem im Himmel so wird, sondern wenn man so geworden ist, dann wird Himmel mit diesem Erleben. Wir erinnern uns an die Lehrrede A237, in der 60 Gottheiten auf einem Fleck standen, der nicht größer war als der Einstich einer Nadelspitze. Doch keiner belästigte den anderen. Und der Erhabene erläuterte: Du da magst nun denken, Sariputta, dass wohl in der dortigen Welt jene Gottheiten ihr Gemüt derart ausgebildet haben. Doch so ist das nicht zu verstehen. Hier nämlich, in dieser Welt, haben jene Gottheiten ihr Gemüt derart ausgebildet. Himmel wird erleben, wer himmlisch ist. Im Samyutta Nikaya S11.11 erklärt der Erhabene, mit welchen sieben Gelübden sich Sakko die Himmelsleiter baute. Von Sakko, dem Fürsten der Götter, ihr Bhikkhus, waren früher, da er ein Mensch war, sieben Gelübde angenommen und erfüllt worden. Welche sieben? Mein Leben lang will ich einer sein, der Mutter und Vater unterhält. Mein Leben lang will ich einer sein, der die Ältesten in der Familie hoch verehrt. Mein Leben lang will ich einer sein, der sanft redet. Mein Leben lang will ich einer sein, der keine Verleumdung ausspricht. Mein Leben lang will ich mit einem von Geiz freiem Herzen mein Haus bewohnen. Freigebig, mit reinen Händen, am Spenden mich freuend, den Bittenden zugänglich, an Verteilung von Almosen mich freuend. Mein Leben lang will ich die Wahrheit sprechen. Mein Leben lang will ich nicht zornig sein. Wenn Zorn in mir entsteht, will ich ihn sogleich unterdrücken. Von Sakko, dem Fürsten der Götter, ihr Bhikkhus, waren früher, da er ein Mensch war, diese sieben Gelübde angenommen und erfüllt worden, wegen deren Erfüllung Sakko zu der Sakko-Würde gelangte. Die Betonung bei alledem liegt auf dem Ausdruck angenommen und erfüllt und wegen deren Erfüllung in Himmelswelten gelangt. Und dies in Reinheit, wie es über die Tugenden gesagt wird, den unzerstückelten, unbeschnittenen, ungemusterten, ungesprenkelten, aus freien Stücken, von Verständigen gepriesen, den Unüberschätzten, die zur Einigung führen. Mit unserer Wankelmütigkeit hat es eben nur fürs Menschentum gereicht. Das ist aber schon viel. Wenn wir die obgenannten Eigenschaften vor Augen führen, über das Gefestigtsein in fünf Eigenschaften, durch welche jene Himmelswesen hier abgeschieden, dort wieder erschienen sind, und uns dann weiter an die 10 heilsamen Wirkensfährten erinnern, an Leben schonen statt ausnutzen und töten, zweitens Besitz und Revier respektieren statt stehlen, drittens bei der Sexualität in den gesetzten Grenzen bleiben, viertens Wahrhaftigkeit statt trügerische Rede, fünftens Versöhnen statt hintertragen, sechstens Freundlichkeit statt Verletzen, siebtens Sinnvolles statt Geschwätz, achtens frei vom Begehren statt Habgier, neuntens fühlsamen Herzens statt Übelwollen und zehntens rechte Anschauung statt Verblendung. Und dann weiter an die 7 Gelübde von Sakko, die er angenommen und erfüllt und wegen deren Erfüllung er in Himmelswelten gelangte. Die 7 Gelübde, die sich weitgehend mit den 10 Vollkommenheiten, dem Paramita, decken, welche da lauten: Freigebigkeit, Sittlichkeit, Entsagung, Verständniskraft, Willenskraft, Nachsicht, Wahrhaftigkeit, Entschlusskraft, liebende Güte und Gleichmut. Wenn wir also über die obgenannten Eigenschaften reflektieren, dann müsste uns aufgehen, dass dies nicht nur Eigenschaften sind, die zu den Himmelswesen führen, sondern dass dies Eigenschaften sind, die bei den Himmelswesen willkommen sind. Ja, dass es Eigenschaften sind, die den Himmelswesen eigen sind. Und wenn wir weiter darüber reflektieren, dann erkennen wir, dass es Eigenschaften sind, die sich bei uns auch finden. Manche mehr, andere weniger. Aber dass es genau die Eigenschaften sind, die für uns Strahlkraft haben, die wir in unserer Anschauung als erstrebenswert beurteilt haben, die uns anziehen, an denen wir arbeiten. Und das sollte unser Herz doch erheben. Es sollte innere Helle und Freude über die Orientierung aufkommen. Denn innerlich hellen und freudigen kommt innerer Jubel auf. Dem innerlich Jubelnden wird der Körper still. Der körperlich Gestillte erfährt wohl. Erfährt er wohl, ist das Herz einig. Wir können das Ganze auch auf einen einfachen Nenner bringen und in 2 kurzen Merkversen zusammenfassen. Wer sich selbige von ganzem Herzen verinnerlicht, dem wird ein großes Versprechen zuteil. Dhammapada 2,24. Sei wahrhaft, diene nicht dem Zorn, gib Hilfe, da, wo man auch Hilfe braucht. Durch diese 3 Gewohnheiten erhebst du zu den Himmeln dich. Hebt dieser Vers die aktive Seite hervor, so ist der nächste eher etwas für den Gleichmütigen. Jataka 518. wer duldend und gezügelt Leid erträgt, wer nie verleumdet und nicht zürnen mag. Ein solcher Kämpfer wird vom Üblen frei, kehrt himmlisch zu den hellen Göttern ein. Wir sehen, Devas haben Eigenschaften, die auch die unseren Eigenschaften sind. Nur eben reiner, über lange Zeit entwickelt und gepflegte Eigenschaften. Und die Eigenschaften der Devas sind auch nicht unerreichbar und auch nicht vollkommen. Aber statt unseren groben Anwandlungen fühlen sie nur eine leichte Schwäche. Statt unseren heftigen Ausbrüchen entsteht bei ihnen eine leichte Erregung. Statt unserer rohen Äußerung widerstrebt ihnen solche Geartetheit. Das völlig andere ist ihr Erleben. Aber was erleben sie denn nun? Wir haben durch unsere Grobheiten einen grobstofflichen Körper erwirkt, mit dem wir nun Grobes erleben. Die Devas haben sich durch ihre vorher erarbeitete Feinsinnigkeit einen feinstofflichen Körper erwirkt, mit dem sie nun Feineres erlebt, Leben haben. Und im himmlischen Erlebenskreis lassen sich 12 Gesichtspunkte herausschälen. Erstens, in Götterwelten gibt es keine Geburt und kein Heranwachsen. Ein Spezialfall sind die Wassergeister und Nagas, bei denen das noch möglich ist. Zweitens, es gibt keine Unschönheit und Krankheit, taucht nur gegen Ende ihres Daseins auf. Drittens, keine Sorge um den Lebensunterhalt, kein Nahrungsmangel, kein Frieren, keine Kleidersorgen. Sie erscheinen mit den Kleidern, die gehören zu den Wesen und sind Ausdruck ihrer Persönlichkeit. Fünftens, in den untersten Bereichen gibt es noch Berufe und Aufgaben in angenehmer, erwünschter Form. Darüber nicht mehr. Da ist dann das dauernde Wohlgefühl absolut erfüllend. Sechstens, sie können in Gedanken schneller reisen. Siebtens, das Milieu, die äußeren Verhältnisse sind immer angenehm, immer gewährend, immer freundlich. Achtens, die Tiere sind nur freundlich und angenehm. Alles Giftige, Gefährliche und Widerliche taucht nicht auf. Neuntens, es gibt keine feindlichen Parteien, außer mit den Asuras, die gelegentlich ungebeten zum Besuch auftauchen. Zehntens, es herrscht Langlebigkeit vor und keine Todesangst, da das Ableben sehr weit entfernt ist. Elftens, die Götter können das Herz der Mitwesen durchschauen und unmittelbar erkennen. Und als zwölftes und zu guter Letzt, in den Götterwelten scheint immer die Sonne, es gibt keine Finsternis. Wir erinnern uns an Goethes Faust, wo der Teufel Mephistopheles zu Faust in dessen Studierzimmer sagt: Glaub unsereinem, dieses Ganze ist nur für einen Gott gemacht. Er findet sich in einem ewigen Glanze. Uns hat er in die Finsternis gebracht und euch taugt einzig Tag und Nacht. Also wir stecken mitten zwischen hell und dunkel in ewigem Wechsel fest und halten es für unabänderlich. Was sind die Himmel doch für eine schöne Option? Kein schwerfälliger, kranker Körper mehr. Keine Nahrungsbeschaffung, keine Kälte, keine Sorgen mehr. Das sind nicht einfach Eigenschaften des Himmels, sondern das wird demjenigen, der sich läutert und überwindet. Er erlebt es. Da müssten wir doch leuchtende Augen bekommen, wenn wir uns das als Daseinsmöglichkeit vorstellen und dabei erkennen, es ist im Bereich des Möglichen. Virya hat vor 9 Jahren die Frage in den Raum gestellt und auch gleich selber beantwortet. Mal ganz ehrlich, haben wir nach 10, 20 oder 30 Jahren das Ziel der Meditation erreicht? Nein, weil wir Hausner sind und uns nicht davon trennen können. Und dem wäre anzufügen, um Nibbana zu verwirklichen, müssten wir mehr tun, als wir zu tun bereit sind. Daher ist es Unverstand, null Bock auf Himmelswelten zu haben. Die Himmelswelten mit ihren erweiterten Möglichkeiten auf dem Weg sind die beste Perspektive, die wir haben, nach der Sotapatti, der einzig wirklichen Zäsur im Samsara, und die auch in Reichweite liegt. Aber schon dem Anusari kann himmlisches Dasein nur als Etappenziel gelten, über das er hinausstrebt. Daher kann unser Ziel nur die Gesichertheit sein, und das ist ein geistiger Prozess der Kenntnis, der Gemüt und Herz wandelt. Und das bringt uns nicht nur dem Ausgang näher, sondern vorläufig auch in angenehmere Gefilde. Während die Pittas kaum etwas in ihrer Umgebung ändern können, ist es uns Menschen vergönnt, unsere Situation zu verbessern. Wir bauen Häuser, um angenehm zu wohnen, mit Heizung und Kühlschrank und Warmwasser. Was für ein Aufwand! Immer mehr, immer höher. Der Durchschnittsmensch verbringt so 9000 Tage im Leben auf Arbeit, um Geld zu verdienen, damit er sich Schönes leisten kann. Und in der Freizeit verschönert er mit viel Aufwand sein Eigenheim. Nochmals, was ist das für ein Aufwand für das vermeintliche Glück? Wir bauen Autos und Straßen für unsere Mobilität und Flugzeuge, damit wir in ferne Länder reisen können. Können? Wir müssen. Es treibt uns, Glück und Wohlbefinden zu suchen, wo auch immer wir es vermuten. Die Natur der Devas ist, dass nur Erwünschtes in ihrer Umgebung erscheint und dass sie auch zufrieden sind mit dem, was erscheint, und nicht nach weiterem oder anderem bedürfen. Diese Bescheidenheit, in der vorgefundenen Situation zufrieden zu sein, bei den Devas natürlich auf hohem Niveau, muss uns im Menschentum schon zur Eigenschaft werden. In diesem Sinne sagt Franz Werfel, der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen. Und der sicherste Weg ist rechtes Wissen und rechter Wandel. Mit zwei Dingen wird eine Person so schnell, wie man eine Last hinwirft, zum Himmel gelangen. Mit welchen zwei? Mit guten Gewohnheiten und guter Anschauung. Mit diesen zwei Dingen wird eine Person so schnell, wie man eine Last hinwirft, zum Himmel gelangen. Nikivutaka 33. Wenn wir uns nun an eine Bilanz zu Devanusati versuchen, dann lässt sich Folgendes sagen. Es geht nicht darum, dass wir über die Eigenschaften der Devas meditieren, sondern dass wir unsere Eigenschaften zur Betrachtung nehmen und darüber reflektieren, inwieweit wir uns den Himmel gewandelt haben. Die Devas haben nicht andere oder außergewöhnliche Eigenschaften, sondern nur solche, die sich auch bei uns finden, eben in größerer Reinheit oder in stärkerer Ausprägung. Der große Unterschied liegt eigentlich eher darin, dass negative Eigenschaften überhaupt nicht oder nur in schwacher Form vorkommen. Daher meint eine Betrachtung der Eigenschaften der Devas eine Reflexion über unsere guten Eigenschaften und inwieweit diese entwickelt sind und die negativen Gegenstücke davon verdünnt sind. Dabei brauchen wir nicht alle obgenannten möglichen Eigenschaften zu durchforsten, sondern müssen nur uns vertraute Eigenschaften betrachten. So wie in der Lehrrede empfohlen, die Art von Heilsvertrauen, Tugend, erfahrener Lehrkenntnis, Loslassen, Weisheit, durch welche jene Himmelswesen hier abgeschieden, dort wieder erschienen sind. Diese Art von Heilsvertrauen, Tugend, erfahrener Lehrkenntnis, Loslassen, Weisheit, findet sich auch bei mir. Und wenn wir darüber reflektieren, dass sich Heilsvertrauen, Tugend, Lehrkenntnis, Loslassen und Weisheit auch bei mir finden, sollte in uns Freude und Wohlgefühl aufsteigen. Ich weiß, dass in diesem Raum Heilsvertrauen stark ausgeprägt ist. Wie es mit der Tugend steht, kann ich weniger beurteilen. Aber Lehrkenntnis ist stark vorhanden, wie auch das Loslassen und ein nicht geringes Maß an Weisheit. Das wird jeder bei sich finden. Nur auf Ausgeprägtheit und Reinheit kommt es an und auf Unzerstückeltheit durch das Gegenteil. Zu einer Zeit, zu welcher der Halsgänger in Bezug auf sich selber sich des Halsvertrauens, der Tugend, der erfahrenen Lehrkenntnis, des Loslassens und der Weisheit jener Himmelswesen erinnert, hat er kein von Hinneigung, Abneigung, Blendung besessenes Herz. Aufrecht und klar ist sein Herz zu einer solchen Zeit. Zu einer solchen Zeit ist er ein Edler, von dem der Buddha in M100 sagt, die Hochsinnigen in der Welt, Bharadvaja, sind sich einig darin, dass es Götter gibt. Zu den Himmelswesen hingerecht, geraden klaren Herzens aber, Mahanamo, erlangt der Halsgänger ein Empfinden für das Halsziel, ein Empfinden für die Wahrheit, innere Helle und Freude über die Orientierung. Dem innerlich Hellen und Freudigen kommt innerer Jubel auf. Dem innerlich Jubelnden wird der Körper still. Der körperlich Gestillte erfährt wohl. Erfährt er wohl, ist das Herz einig. Solcher Art sollte unsere Devanusati-Reflexion sein. Und es wird uns mit Freude erfüllen, dass wir der Lehre begegnet sind. Und abschließend noch ein paar Lehrredenauszüge. Vier Götterpfade zu den Göttern gibt es, ihr Mönche, zur Läuterung der ungeläuterten Wesen, zur völligen Reinigung der noch nicht völlig gereinigten Wesen. Welche vier? Da ist, ihr Mönche, der edle Jünger mit unbeirrbarer Klarheit dem Erwachten nachgefolgt. Er ist mit unbeirrbarer Klarheit der Lehre nachgefolgt. Er ist mit unbeirrbarer Klarheit der Jüngerschaft nachgefolgt. Und er ist den Tugenden nachgefolgt, die den Edlen lieb sind. der führt sich vor Augen, was ist nun der Götterpfad zu den Göttern. Da erkennt er, Freiheit vom Beschwer ist das Höchste bei denen, die jetzt Götter sind. So habe ich gehört. Und wenn ich nun niemand beschwere, weder Schwache noch Starke, dann folge ich weiter den Eigenschaften des Götterpfades nach. Und über einen solchen Lehrnachfolger reden die Götter gern in ihrer Versammlung, wie im S 55-36. Solche Gottheiten, die dem Erwachten, der Lehre, der Jüngerschaft mit unbeirrbarer Klarheit nachgefolgt sind und den Tugenden, die den Edlen lieb sind, nachgefolgt sind und welche hier abgeschieden dort wieder erschienen sind, die denken. Dem, welchem ich nachgefolgt und dort abgeschieden, hier wieder erschienen bin, dem ist auch jener edle Jünger nachgefolgt. Und sie sagen, kommt, er ist den Göttern nahe. Und wem Befürchtungen aufsteigen sollten, er würde auf dem Weg stolpern und straucheln, den mag die Lehrrede S 55-21 beruhigen. Wenn ich, o Herr, den erhabenen oder verehrte Mönche gehört habe und danach am Abend wieder die Stadt betrete, dann begegnen mir Elefanten, Pferde, Wagen und Menschen, ein wilder Wirbel. Und meine Gedanken, o Herr, die zuvor auf den Erhabenen, auf die Lehre, auf die Gemeinde der Heilsgänger gerichtet waren, sind dann bald wieder zerfahren. Und da fürchte ich nun, wenn ich in solchem Augenblick stürbe, wie wäre mein Ergehen? Was würde mir im nächsten Leben begegnen? Darauf antwortet der Erwachte, fürchte dich nicht, Mahanamo, fürchte dich nicht, Mahanamo, du wirst keinen üblen Tod haben. Wenn das Herz, Mahanamo, lange Zeit geübt ist in Vertrauen, in Tugend, in Wahrheitskenntnis, in Loslassen, in Klarblick, dann mag dieser Leib, der von Vater und Mutter gezeugt, aus fester und flüssiger Nahrung zusammengehäuft und der Vergänglichkeit, Aufreibung, dem Zerfall unterworfen ist, von Würmern, Raben, Krähen, Schakalen oder Hunden gefressen werden. Das Herz aber, lange geübt in Vertrauen, in Tugend, in Wahrheitskenntnis, im Loslassen, im Klarblick, das strebt empor und gewinnt Höheres. Gleich wie etwa, Mahanamo, wenn ein Mann einen Krug mit Butter oder Öl in einen tiefen See würfe und der Krug auf dem Boden des Sees in Scherben zerbreche, die Butter aber oder das Öl sogleich nach oben steigen, zur Oberfläche gelangen würde. Ebenso auch mag da dieser Leib, der von Vater und Mutter gezeugt, aus fester und flüssiger Nahrung zusammengehäuft ist, der Vergänglichkeit, Aufreibung, dem Zerfall unterworfen ist, von Würmern, Raben, Krähen, Schakalen oder Hunden gefressen werden, das Herz aber lange geübt in Vertrauen, in Tugend, in Wahrheitskenntnis, im Loslassen, im Klarblick. Da strebt empor und gewinnt Höheres. Bei dir, Mahanamo, ist das Herz lange geübt in Vertrauen, in Tugend, in Wahrheitskenntnis, im Loslassen, im Klarblick. Fürchte dich nicht, Mahanamo, fürchte dich nicht. Du wirst keinen üblen Tod haben. Und bei gleicher Gelegenheit sprach der Erhabene in S 55-22. Ein edler Jünger, der vier Eigenschaften nachgefolgt ist, neigt zum Nibbana, beugt sich zum Nibbana, senkt sich zum Nibbana. Gleich wie etwa, Mahanamo, wenn ein Baum nach Osten geneigt ist, nach Osten gebeugt ist, nach Osten gesenkt ist, wohin würde er fallen, wenn er an der Wurzel gefällt wird? Dorthin, o Herr, wohin er geneigt ist, wohin er gebeugt ist, wohin er gesenkt ist. Ganz ebenso nun auch Mahanamo, ist ein edler Jünger, der diesen vier Eigenschaften nachgefolgt ist, zum Nibbana geneigt, zum Nibbana gebeugt, zum Nibbana gesenkt. Für all jene, die immer noch am Irdischen hängen und so gar keinen Zug zum Himmlischen verspüren, die in Devananusati immer noch keine heilsame Reflexions- und Kontemplationsübung erkennen, als Abschluss die Worte von Robert Monroe, der irgendwann seine Fähigkeit des klarbewussten Aussteigens aus dem Fleischkörper entdeckt und seriös weiterentwickelte. Im Buch Der Mann mit den zwei Leben, Reisen außerhalb des Körpers, beschreibt Herr Monroe eine Reise, die ihn in einen sehr hohen feinen Bereich trug, und er schließt seinen Bericht in wehmütigster Weise mit den Worten ab: Dreimal bin ich dorthin gereist und nicht einmal bin ich freiwillig zurückgekehrt. Ich bin traurig und zögernd zurückgekommen. Jemand hat mir bei der Rückkehr geholfen. Und jedes Mal habe ich tagelang unter intensivem Heimweh und unter Einsamkeit gelitten. Ich fühlte mich wie ein Fremder in einem Land, wo die Dinge nicht richtig sind, wo alles und alle so anders und so falsch sind, wenn man sie mit dem Ort vergleicht, wohin man gehört. Bittere Einsamkeit, Verlangen und Heimweh. Das war so stark, dass ich danach nicht wieder versuchte, dorthin zu reisen. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Also so, in Devananusati. Vielleicht ein bisschen anders als das, was der Virya gemacht hat.
Wobei es ja schon so rüberkommt, stellenweise aus den Auszügen, die du vorgelesen hast, also die Divas schon immer auch Bezug zum Dhamma hätten, aber so ist es ja nicht, ne? Also es gibt welche, die haben Bezug zum Dhamma und welche nicht, würde ich jetzt mal vermuten, ne?
Also es gibt da zum Beispiel die Stelle, wo die konnte ich eben aus Zeitgründen nicht mehr vorlesen, das ist das, ich habe das da eingeschoben, wenn wir Zeit gehabt hätten, aber in der M147, da belehrt der Buddha den Rahulo, und da sind tausende von Gottheiten zugegen. Und der Rahulo erwacht in dieser Lehrrede, und diese Gottheiten werden Stromeingetretene. Das müssen aber Wesen gewesen sein, die bereits eben einen Bezug zum Dharma hatten, sonst wären sie ja gar nicht dahin gegangen. Und alle anderen, die wird es halt eben schon nicht so interessieren. Also wer einen Bezug zum Dhamma hat, kann drüben weitermachen. Und wer keinen Bezug zum Dhamma hat, der wird drüben Feste feiern und irgendwann geht es halt dann wieder runter. Darum ist das eben so wichtig. Das Allerwichtigste ist einfach die Sotapatti. Und wenn das mal unter Dach und Fach ist, dann kann man drüben weitermachen und spielt eigentlich keine Rolle, wie lange das es dann noch geht. Aber das ist das Wichtigste, dass eben der Bezug zum Dhamma und dann wird es einen auch wieder dahin ziehen. Ja, gut. Da ist glaube ich ein bisschen länger als sonst.
Ja. Yeah.
gefragt hat.
Also, ich habe mir noch eine Frage. Und zwar mit diesen ganzen Einteilungen, also die Götter sind 33 und Asuras und Peters und so weiter. Weiß man das, ob das vom Buddha kam oder gab es das schon davor in Indien, dass diese Einteilung so stattgefunden hat?
Also grundsätzlich war die Einteilung vorher schon da, vor dem Buddha. Also gerade Brahmanismus, das kommt ja auch vom, das Ziel waren die brahmischen Himmel. Es gibt ja darüber noch die formlosen Bereiche, von denen wüsste ich jetzt nicht, ob Kenntnis da war, aber die brahmischen Himmelgötter 33, das ist eigentlich auch im Brahmanismus bekannt. Und so. Der Buddha wird gewisse Einteilungen ein bisschen anders gemacht haben, aber im großen Schema war das schon vorher vorhanden.
Ich frage mich immer, woher weiß man das alles? Kommen die, zum Beispiel das eine, wo du gesagt hast, dass die Götter sehen, durch die, in die Herzen sehen können oder solche Sachen, woher weiß man das?
Das sind ebenso Aussagen, die auch die immer wieder in Lehrreden vorkommen. Ich weiß jetzt nicht genau, in welchen Lehrreden das herkommt, aber das sind grundsätzlich eben auch, wenn es nicht der Buddha erklärt hat, die Mystiker, die solche Erfahrungen haben. Die ja auch das Jenseits erleben können und die verschiedenen Stufen und das kennen. Und da hat sich über all die Jahrhunderte, Jahrtausende eben viel Wissen angesammelt. Wird dann häufig auch in der Scholastik halt dementsprechend interpretiert und geht manchmal dann auch auf den falschen Weg, weil es eben interpretiert wurde. Aber das Wissen darüber ist eigentlich immens.
Ja, es ist auch bei den Nahtoderfahrungen teilweise durch diese Bericht nach dem Motto, wo dann die Leute gesagt haben, ja, sie haben das genau gecheckt, was die Leute alles gedacht und gefühlt haben.
Ja, das schon, aber ich meine, das sind ja diese, dass man in den Götterwelten, das waren ja so in das, die verschiedenen Götterwelten und das alles, also für mich ist das immer...
Also grundsätzlich muss man schon sagen, die Menschennamenbereiche, Petas, Götter der 33, der vier Könige, da gibt es auch Christen, Mystiker, die da hinreisen können, die das erleben. Darüber wird es dann schon schwieriger, weil das sind so feine Bereiche, wo weniger darüber bekannt ist, da hat eigentlich mehr dann der Buddha darüber gesagt. Aber gerade das alles, das Menschennahe, das, da hat man so viel Berichte aus allen Religionen eigentlich. Eben, ich kenne da, ich habe die auch schon erwähnt, die Zürcher Loge, das Pro Beatris, die meines Wissens, glaube ich, die größte Sammlung über menschennahe Bereiche haben. Ich wüsste nicht, wer mehr darüber hat. Also so Erlebnisberichte. Wir sind in Dikni eigentlich auch ganz gut gesegnet mit unseren Kollegen, der da auch diese Reisen machen konnten ins Jenseits. Der die Fähigkeit jetzt aber verloren hat, weil er sie nicht gepflegt hat. Das geht dann weg, das muss man auch pflegen. Ja. Und der kann das jetzt nicht mehr machen. Dafür ist kürzlich eine Kollegin von mir aufgetaucht, die ich seit Jahren kenne. Und ich habe dann angefangen, mit ihr darüber zu sprechen. Und dann hat sie gesagt, ja, eben bei ihr wäre das halt auch so, als Kind, wenn sie abends ins Bett ging, das war ihr noch langweilig, dann hat sie eine Reise gemacht. So einfach an andere Orte, ging da spielen und so. Sie hat mit niemandem darüber gesprochen, weil sie gedacht habe, das machen alle Kinder so. Und da gibt es vermutlich mehr so Wesen, die da Zugang haben, als wir denken. Abgesehen davon, du hast ja selber auch mal
irgendwas. Ja, das schon. Ja, ja. Aber ich glaube auch an diese ganzen Welten, aber dass man das jetzt so klar machen kann, Götter der 33, die 4 und so weiter, und die Asuras und das alles, das ist mir also die ganzen Geschichten, die da drum entstanden sind, wo das herkommt.
Also eben, das ist schon eigentlich ziemlich im Buddhismus, Hinduismus so. Die anderen Geschichten, eben Pro Beatris, die erzählen da auch immer vom Himmel, und von hohen Göttern. Aber da ist noch ziemlich viel Ärger und ich denke mal, da ist vieles, was sie als Himmel bezeichnen, spielt dann Peterreich. Bloß die kennen den Ausdruck Peter gar nicht. Und die teilen das, das ist ihre Interpretation. Aber wenn man genau hinschaut, merkt man dann anhand der Lehre vom Buddha, ah, das kann gar nicht Himmel sein, aber es ist ein jenseitiger Bereich, der ganz hohes Peterreich ist oder so. Also da haben die ihre eigenen Ausdrücke und auch Einteilungen und so. Aber wenn man sich da mal auskennt, erkennt man das eigentlich bei allen Religionen wieder, die darüber berichten. Ja. Also es scheint sowieso überhaupt so, dass große Lehrkenntnis eine ganz große Hilfe ist, in höhere Bereiche zu kommen. Es gibt auch so einen Bericht von den Kammerherren, den beiden Kammerherren. Der eine hat Keusch gelebt und wurde ein Davatimsa-Himmel. Tushita-Himmel. Und der andere hat nicht keusch gelebt, hat aber mehr Lehrkenntnis gehabt und kam ans gleiche Ort. Also diese Lehrkenntnis, die ist einfach unheimlich wichtig und sehr förderlich. Während Tugend allein ja, führt natürlich auch sehr weit. Aber verbunden mit der Lehrkenntnis, der tiefen Kenntnis, das führt einfach weiter. Das ist eine ganz wichtige Sache.
Also Lehrkenntnis in dem Sinne, dass man es erstmal intellektuell weiß, aber also nicht unbedingt verstanden hat, oder wie meinst du?
Also sicher mal, dass man es intellektuell weiß. Ich vermute auch, dass genau dann zum Beispiel im Tod, wenn man es dabei hat, wenn man es intellektuell verstanden hat, dann wird man sehen, also man hat es vorher schon angenommen, ja, aber man hat es noch nicht erlebt. Und wenn man das dann im Tod erlebt und wirklich weiß, ah, das habe ich ja so gelernt, jetzt passiert das so, das ist ja wirklich so, das ist das ein ganz anderes Erleben, als wenn man es nur intellektuell weiß. Aber zuerst muss man es mal wissen, ja. Und dann kann darauf eben sehr viel sich daraus entwickeln.
Im Moment des Todes meinst du?
Zum Beispiel im Moment des Todes, ich würde sagen im Ablauf des Todes. Mhm. Und was danach dann passiert alles. Ja. Und wenn man darüber eben schon nicht unvorbereitet dahin geht, das mal intellektuell drin hat und dann sieht, so ist es und darauf zurückgreifen kann und das jetzt selber erlebt, dann ist das eine ganz andere Sache, als wenn man eigentlich da völlig unvorbereitet darauf gestoßen wird. Und dann wird es vielleicht schwer damit, was anzufangen. Ja, ist 9. Machen wir da Schluss, ne?
Ja, stopp.
So. Was ist jetzt?